Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de.
In der Hitze des Sachsenrings bewahrte einer kühle Nerven. Fabio Quartararo holte seinen zweiten Sieg hintereinander und seinen dritten in dieser Saison und führt damit das Feld der MotoGP-Gesamtwertung an. Honda, die haben ein geradezu historisches Debakel erlebt und Johann Sarko fühlt sich immer wohler in seiner Haut. Dazu gab es dann für den Lokalmatadoren Marcel Schrötter einen vierten Platz in der Moto2. Es war wieder eine Menge los beim Deutschland Grand Prix und wie ihr es gewohnt seid, bringen wir euch hier bei Schräglage, dem Talk zur Motorrad-WM, auf den neuesten Stand. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe. Mein Name ist Andreas Thies. Ich mache diesen Podcast nicht alleine. An meiner Seite wieder die beiden Kollegen von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com. Auf der einen Seite Juliane Ziegengeist. Hallo Juliane.
Hallo.
Und auf der anderen Seite Gerald Dierenbeck. Hallo Gerald.
Hallo, servus.
Juliane, am Wochenende hat Deutschland die Hitzewelle erfasst. Auch der Sachsenring war davon nicht verschont, aber trotzdem hat es die Zuschauer nicht abgehalten, an den Ring zu strömen. Das war ein sehr stimmungsvolles Wochenende da am Sachsenring.
Absolut. Also über mangelndes Zuschauerinteresse konnte sich der Sachsenring an diesem Wochenende wirklich nicht beschweren. Es war schon am Freitag wirklich gut gefüllt und ist über die Tage immer mehr geworden. Und wir haben uns ja in dieser Saison schon oft über die Zuschauerzahlen an den Strecken unterhalten und uns ein bisschen Sorgen gemacht, nachdem es ja in Jerez, auch in Mugello und zu Teilen auch in Barcelona recht leer war. Und jetzt hat man mal gesehen, wie groß das Interesse der deutschen Fans am Motorradrennsport immer noch ist, nach zwei ja wirklich ausgehungerten Jahren, in denen das Rennen erst nicht stattfand und dann 2021 ohne Publikum, sind die Leute wirklich in Scharen gekommen. Es war pickepacke voll. Und wenn man sich die Zahlen mal genauer ansieht, 232.202 Zuschauer an allen drei Tagen, das ist für den Sachsenring neuer Rekord. Und wenn man jetzt beispielsweise mal den Vergleich zu Mugello zieht, wo man ja nicht mal über die 100.000 am gesamten Wochenende gekommen ist, waren am Samstag jetzt am Sachsenring allein mehr Leute da als an allen drei Tagen in Mugello zusammen. Also das ist schon ein krasser Vergleich und zeigt, die Leute haben hier ihre Begeisterung für den Motorradsport nicht verloren. Sie ist eher noch größer geworden. Wie gesagt, zwei Jahre Zwangspause, da war der Hunger groß, alle waren heiß, genauso wie das Wetter. Das hat aber niemanden davon abgehalten. Man hat die Leute zwar schwitzen sehen, viele hatten sich so gekühlte Handtücher über die Köpfe gehängt, um es irgendwie auszuhalten, weil man da in der prallen Sonne ja auch den ganzen Tag mehr oder weniger verbringt. Aber es hat sie nicht abgehalten, die Fahrer zu jubeln und auch während der Rennen immer dabei zu sein, wenn jemand gestürzt ist, wenn es Überholmanöver gegeben hat. Also man hat die Stimmung gespürt und es war wieder Sachsenring und es war toll zu sehen und es hat auch die Fahrer angefasst und beflügelt. Man hat alle nach dem Rennen darüber sprechen hören, wie toll die Atmosphäre war, wie die Leute mitgegangen sind und dass sich so ein vierter Platz bei einem Marcel Schrötter, auch wenn es knapp fürs Podest nicht gereicht hat, oder so ein Sieg bei Quartararo ganz anders anfühlt, wenn man das vor vollen Rängen einfährt. Und es war schön zu sehen und ich freue mich, dass es wirklich so voll war und das bestätigt die Strategie des Sachsenrings, das auch wirklich als Event zu feiern und nicht nur die Rennen zu bieten, sondern auch viel zum drumherum zum Anschauen, zum Feiern zu bieten. Ankerberg, das ist ja schon fast Kult. Und insofern hat man da im Vergleich beispielsweise zu Mugello und zu Jerez alles richtig gemacht.
Aber sagt da die Dorna, Juliane, sagt da die Dorna vielleicht, Mensch, wir müssen dahin gehen, wo die Zuschauer sind, also nach Deutschland, dass es vielleicht dann irgendwann nochmal einen zweiten deutschen Grand Prix geben wird? Weil Italien merkt man ja inzwischen vielleicht so ein bisschen Müdigkeit auch nach dem Rücktritt von Valentino Rossi.
Das kann schon sein. Also Camillo Espeletta, der Chef von der Dorna, hat ein interessantes Interview gegeben und gerade auch über diese Mugello-Flaute gesprochen und da auch ganz ehrlich gesagt, er sieht es in Teilen auch dem Promoting des Events geschuldet. Da wurde nicht genug Werbung gemacht, da wurde nicht genug, die Leute wurden nicht genug angestachelt. Und natürlich ist auch der Rossi-Faktor ein Thema, aber man hat auch am Sachsenring gesehen, die Rossi-Tribüne, alle mit gelben Helmen, mit gelben Farbpatronen, die versprüht wurden. Also die Begeisterung ist immer noch da, auch wenn er nicht mehr mitfährt. Also es funktioniert ja trotzdem. Aber vielleicht gibt es in Italien wirklich so eine gewisse Müdigkeit und Da denkt man jetzt auch hinter den Kulissen schon aktiv drüber nach, wie man da vorgehen will. Man hat Ansatzpunkte, wie gesagt, was das Marketing betrifft. Aber man überlegt eben auch, gerade in den Ländern, wo man mehrfach im Jahr zu Gast ist, Spanien beispielsweise mit 3 Rennen oder Italien eben mit Mugello und mit Misano, ob man da Abstriche macht und vielleicht in puncto Italien ist es tatsächlich schon im Gespräch, ein Rennen streicht. Mhm. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn dann ersatzweise ein zusätzliches Rennen nach Deutschland kommt. Es gibt ja einige Strecken, auf denen zum Beispiel auch die Superbike fährt, die sicherlich noch abgedatet werden müssten, um den MotoGP-Standard zu erfüllen, aber sag niemals nie. Das Interesse ist auf jeden Fall da und der Sachsenring ist ja bis 2026 schon mal safe im Kalender gesichert. Das freut uns, das Rennen werden wir auf jeden Fall behalten und wir würden natürlich auch jedes weitere gerne willkommen heißen.
Ja. Also es gibt eine ganze Menge an guten Nachrichten hier von dem Wochenende vom Sachsenring, gerade was Zuschauer angeht, was die Begeisterung angeht und wir haben 3 tolle Rennen gesehen. Aber Gerald, wir haben am Wochenende auch extreme Hitze gesehen. Das ist für kurz vor dem Sommeranfang wirklich nicht typisch für dann auch Deutschland, dass wir 35, 36 Grad hatten. Wie hat sich das auf die Rennen ausgewirkt? Wie hat sich das dann auch auf die Vorbereitung der Teams dann ausgewirkt?
Ja, solche extreme Hitze kennen wir hauptsächlich von Rennen im asiatischen Raum, Sepang zum Beispiel oder Thailand. Indonesien war auch zu Beginn des Jahres sehr, sehr heiß, obwohl es dann eben im Rennen geregnet hat. Es ist eben, wie du gesagt hast, für uns hier in Mitteleuropa ein bisschen außergewöhnlich, dass es so heiß ist. Und das stellt natürlich die Fahrer vor eine neue Herausforderung. Es ist natürlich einerseits körperlich, also du hast auch bei Jack Miller oder Quartararo gesehen nach dem Rennen, die waren schon ein bisschen geschlaucht danach, ja. Also sie haben natürlich gefeiert, aber du hast ihnen gesehen, das war jetzt richtig anstrengend, was wir da gemacht haben. So soll es natürlich auch sein. Die Fahrer sollen gefordert werden, aber es ist natürlich etwas Anstrengendes gewesen. Und aus technischer Sicht, ich meine, die müssen halt dann auch vor allem die Reifen managen. Sachsenring mit den vielen Linkskurven, die linke Reifenflanke ist ja immer speziell im Fokus, da müssen die Fahrer einfach darauf achten, den Reifen über die Renndistanz zu bekommen. Aleix Espargaró hat eine gute Anekdote gesagt am Samstag, mit der rechten Reifenflanke könnte er ein 24-Stunden-Rennen von Le Mans fahren, überhaupt kein Problem, aber links, da musst du ab der ersten Runde aufpassen, den Reifen richtig zu behandeln und um über die Distanz zu kommen. Ja, also das sind schon Faktoren, die hier wesentlich waren, ja. Und wir haben, wenn wir jetzt dann nach Assen, haben wir ja die lange Sommerpause im Juli, aber im August dann Hitzerennen, also Österreich zum Beispiel, das wird genauso heiß sein, ja, also da werden die Fahrer schon schauen müssen, dass sie hier dann auch die entsprechende Fitness natürlich haben.
Die entsprechende Fitness, die entsprechende Maschine etc., die hatte Fabio Quartararo, der das Rennen wieder gewonnen hat auf der Yamaha. Es ist sein 2. Sieg hintereinander gewesen, sein 3. in dieser Saison und er führt jetzt mit 34 Punkten in der Gesamtwertung und er macht im Moment wirklich den stärksten Eindruck. Und Gerald, er ist gestern als einer der ganz wenigen mit einem Medium-Hinterreifen gefahren und er hat selber davon gesprochen, dass er es als Risiko angesehen hat und dass der Reifen unglaublich abgebaut hat. Erste Frage, weswegen hat er das gemacht, im Hinterreifen um nur Medium zu machen? Und zweitens, war das am Ende zu spüren, dass er dann auch wirklich quasi auf der Felge fuhr am Ende?
Ja, also er ist insgesamt weltmeisterlich gefahren. Er hat gesagt, er hat mit dem Medium-Reifen halt insgesamt ein besseres Gefühl gehabt und ist dieses Risiko eingegangen. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wir haben jetzt Saisonhalbzeit, 10 Rennen sind gefahren von 20 und er führt die WM überlegen an. Denken wir ein paar Monate noch zurück, Saisonanfang, da haben wir eigentlich gesagt, ja, es wird extrem schwierig werden für ihn, dass er die WM, den WM-Titel verteidigen kann. Er hat auch selber gesagt, er kämpft mit stumpfen Waffen, mit der Motorenleistung gegen die Ducati-Raketen, mit 8 Ducatis im Feld, extrem stark aufgestellt. Zu Saisonbeginn, die neue Honda hat super funktioniert, dann ist jetzt nichts mehr gekommen, darüber werden wir später noch sprechen. Mhm. Die Aprilia ist plötzlich extrem stark geworden. KTM war am Saisonanfang stark, hat in Indonesien gewonnen, war in Katar am Podest, dann ist auch nicht mehr so viel gekommen von ihnen. Das heißt, zu Saisonbeginn hat es eigentlich danach ausgeschaut, dass das Quartararo mit dem Rücken zur Wand steht und realistisch gesehen eigentlich kaum eine Chance hat, aus eigener Kraft den WM-Titel zu verteidigen. Aber ich finde, er hat, wenn wir uns das jetzt das Gesamtbild anschauen, das absolut Richtige aus dieser Situation gemacht, nämlich er hat einfach gesagt, okay, ich kann eigentlich nichts verlieren, sondern nur gewinnen, und ist Risiko eingegangen bei einigen Rennen. Ja, also diese Reifenwahlentscheidung, sie spricht auch dafür, weil er hat gesagt, okay, ich riskiere es einfach, ja. Wenn ich gewinne, geht's auf. Wenn ich nicht gewinne, who cares, ja. Und das ist eine coole Mentalität, die sicher ein Faktor dafür ist, dass er in der WM-Tabelle mit dem Punktevorsprung dort steht, wo er ist. Und der zweite Faktor ist, er fährt einfach weltmeisterlich. Er macht keine Fehler im Vergleich zur Konkurrenz. Er ist immer da. Er holt aus jedem Rennen, also wirklich jedem Rennen in dieser Saison, das absolute Optimum raus. Das fängt beim Qualifying an, setzt sich, dass die Basis fürs Rennen ist. Im Rennen macht das perfekt, also absolute weltmeisterliche Leistung, ja. Und in der, jetzt ist er in einer Situation, Assen, schätze ich mal, dass er auch ums Podium oder um den Sieg kämpfen wird, vielleicht gewinnen wird. Er kann dann in der zweiten Saisonhälfte, egal was auch immer passiert, seinen Punktevorsprung einfach verwalten. Wenn er da fehlerfrei bleibt und weiterhin seine Top 4, 5 Ergebnisse reinholt, wird er vorzeitig Weltmeister.
Assen ist jetzt das nächste Rennen in der nächsten Woche, und danach haben wir 5 Wochen Pause, beziehungsweise knapp 6 Wochen Pause, dann geht's nach Silverstone und nach Österreich, nach Spielberg. Aber Juliane, wir müssen nochmal auf Fabio Quartararo zu sprechen kommen, der hier dieses Rennen gewonnen hat. Er hat es souverän gewonnen, und Gerald hat gerade gesagt, er holt alles aus dem aus der Maschine raus, das Optimum etc. Momentan hat man das Gefühl, so richtig folgen kann ihm niemand. Ja, es sind nur 3 Rennen, die er gewonnen hat, aber insgesamt macht er von der Gesamterscheinung macht er einfach den allerbesten Eindruck von allen, weil das Package scheint komplett zusammenzupassen bei ihm.
Ja, er, wie schon Gerald gerade angesprochen hat, er macht halt keine Fehler im Gegensatz zu seiner Konkurrenz. Wir wissen nicht, wie das Rennen ausgegangen wäre, wäre Bagnaia nicht so früh gestürzt, aber er ist eben gestürzt. In der 4. Runde. Also auch ohne große Not, muss man sagen. Ja, es war heiß, ja, das Grip-Level war niedrig, aber das war für alle so. Und viele sind trotzdem sitzen geblieben. Er ist halt gestürzt. Für mein Empfinden hat er es übertrieben, wollte zu früh zu viel, hat versucht, auf Krampf an Quartararo dran zu bleiben, nachdem diese erste Attacke nicht geglückt ist, und hat es dann halt weggeschmissen. Und ein Quartararo, der erlaubt sich solche Fehler eben nicht. Er hat ja am Anfang, auch wenn er am Start erstmal an Bagnaia vorbeigegangen ist, auch mit ihm gekämpft, hat aber das Manöver sofort abgewehrt und war dann eben auch nach dem Schuss von Bagnaia eigentlich uneinholbar. Für ihn war es ein relativ einsames Rennen, und da in der Hitze diese Konzentration hochzuhalten, trotzdem fehlerfrei zu bleiben, die Reifen im Blick zu behalten und dann so einen riesen Vorsprung von wieder fast 5 Sekunden rauszufahren, das ist schon echt eine Nummer, und mich hat es wieder sehr an Barcelona vor 2 Wochen erinnert, so vom gesamten Verlauf und der Dynamik des Rennwochenendes. Schon damals ist er am Freitag relativ schwach für seine Verhältnisse ins Wochenende gestartet, hatte so ein bisschen seine Probleme, aber konnte sich dann trotzdem von Session zu Session, von Tag zu Tag steigern, hat das Gefühl aufgebaut, ist dann in die erste Startreihe gefahren, was schon mal immer ein großer Baustein für einen Kampf ums Podest oder um den Sieg dann im Rennen ist. Und der Schlüssel war eben wieder der Start. Er ist gleich vorne weggeprescht und konnte dann eben seinen Rhythmus aufbauen. Und wir kennen Quartararo, wenn er einmal in der Lage ist, seine Linien zu fahren, mit seiner Yamaha eins zu werden, dann ist er meistens echt eine Macht, die für alle anderen schwer zu schlagen ist. Und das war er eben auch hier. Und was ich ganz interessant fand, jetzt auch im Zusammenhang mit dem, was Gerald gerade angesprochen hat, mit dieser Topspeed-Geschichte, Motorleistung, wo er sich ja zu Beginn der Saison so drüber geärgert hat. Er hat vor Barcelona ein Interview gegeben und ist darauf auch nochmal eingegangen, auf diese Anlaufschwierigkeiten in der Saison, wo er eben auch so ein paar schwächere Ergebnisse eingefahren hat. Und hat das auch ein Stück weit auf seine Kappe genommen und gesagt, ich hätte jetzt zum Beispiel in Austin und in Argentinien besser sein können, aber ich habe mich von dieser ganzen Motorengeschichte, dass wir immer noch beim Topspeed so hinterherhängen, im Kopf einfach bremsen lassen und war nicht frei. Und irgendwann habe ich mir gesagt, ich lege das ab, ich muss mit dem arbeiten, was ich habe, und wieder die beste Version meiner selbst werden, um jetzt mal so eine gern gebrauchte Floskel zu bedienen. Und das ist ihm aber gelungen. Und jetzt sieht man ja, die Konkurrenz beißt sich an ihm die Zähne aus, macht Fehler. Er profitiert, holt aber eben auch für sich das absolut Maximum raus. Und wenn er jetzt einmal in so einem Flow ist, wird es wirklich schwer für alle anderen. Also er hat jetzt auf den nächsten Verfolger in der Tabelle über 30 Punkte Vorsprung. Bagnaia ist so weit weg, der kann die WM eigentlich schon abschreiben. Mit Sarko ist der beste Ducati-Fahrer Drittplatzierte mit 61 Punkten Rückstand, das ist auch schon eine Menge Holz. Also das müsste schon mit dem Teufel zugehen, mit einer Verletzung, was wir alle nicht hoffen wollen oder so, dass er diesen Vorsprung noch hergibt. Also ich will ihn jetzt nicht schon zum Weltmeister machen, es kann so viel passieren und man soll niemals nie sagen, aber in dem Momentum, in dem er im Moment ist, wenn er nicht komplett den Faden verliert, wird es seine Titelverteidigung werden. Also da müsste es wirklich schon mit dem Teufel zugehen und Yamaha komplett in die falsche Richtung laufen, was ich nicht glaube. Also er macht das wirklich, wie Gerald auch schon mehrmals betont hat, weltmeisterlich. Und wenn es so weitergeht, wird er wirklich schwer zu schlagen sein.
Fabio Quartararo führt, wie gesagt, im Moment mit 34 Punkten vor Aleix Espargaró. Über den sprechen wir gleich noch. Aber Gerald, wir müssen über die Yamaha dann noch einmal abschließend sprechen. Die Yamaha ansonsten, wir haben schon darüber gesprochen. Sie haben Fabio Quartararo, ansonsten kommt wirklich nicht viel. Franco Morbidelli auf Platz 13, Andrea Dovizioso auf der 14. Und Darren Binder ist gar nicht angekommen. Auch sonst wieder ernüchterndes Wochenende für Yamaha.
Ja, du hast es auf den Punkt gebracht. Ja, man hat von den anderen gar nichts gesehen im Rennen. Ja, und das ist die Realität, die wir die ganze Saison einfach haben. Quartararo und Yamaha, die beiden klicken, das passt perfekt. Ja, aber alles andere, das funktioniert nicht. Und es ist schwierig zu verstehen, warum vor allem ein Franco Morbidelli hier einfach nicht zurechtkommt. Ja, weil ich meine, er hat 2020 Rennen gewonnen, er war in der WM damals vor Quartararo, ja, also der kann das, ja, und bei ihm, er findet diesen Sweet Spot mit der jetzigen Yamaha einfach nicht. Und ja, wenn man sich Quartararo wegdenkt, ja, und er würde nicht fahren, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass er verletzt ist und pausieren muss wie Marc Marquez, aber wenn wir uns das rein theoretisch vorstellen, dann sieht das für Yamaha genauso bitter aus wie für Honda momentan, ja.
Ja, es ist halt wirklich, Yamaha hat nur Fabio Quartararo und ansonsten nicht viel. Und das erinnert ja wirklich an Marc Marquez in den letzten Jahren, der vorne weggefahren ist und seine Teamkollegen hatten immer Probleme auf der Honda. Und jetzt haben wir es anscheinend auf der Yamaha. Vielleicht ist das ja ein Muster, was wir erkennen dann auch in den nächsten Jahren. Ein Motorrad funktioniert, der Rest muss sehen, wo er bleibt.
Ja, absolut. Ja. Also Yamaha hat sich ja verstärkt mit Luca Marmorini, dem ehemaligen Ferrari, Toyota und Aprilia Motorentechniker, um hier externe Expertise reinzuholen, um eben das PS-Manko auszubügeln. Es war jetzt hier ein interessantes Interview von Yamaha, ob sie vielleicht sogar das Motorenkonzept wechseln werden für nächstes Jahr, weil sie sind nächstes Jahr mit den beiden Motorrädern, die sie nun mal haben, das einzige Team, das auf den reinen Vierzylinder setzt. Man hat dann aber gemeint, nein, man konzentriert sich hier auf das aktuelle Konzept, weil man hier einfach sich auskennt und über 20 Jahre einfach extrem viele Daten und Erfahrung hat. Aber man sollte nie sagen, ja. Aber ich glaube eher nicht, dass Yamaha jetzt auf einen V4-Motor setzen wird. Aber vielleicht passiert's, ja. Also keine Ahnung, ja. Momentan wissen wir nicht, ob sich da hinter den Kulissen was anbahnt. Wenn wir zurückdenken an die 500er Zeit, damals ist Yamaha mit einem V4-Motor gefahren und hat dann erst für die Viertaktäre MotoGP auf dem Reihenzylinder umgestellt. Schauen wir mal. Also momentan gibt's da keine offizielle Geschichte, dass das Yamaha das Motorenkonzept wechselt.
Fabio Quartararo hat das Rennen auf jeden Fall gewonnen vor Johann Zarco und Jack Miller. Über Johann Zarco, über die Ducati und über Honda, die ein geradezu historisches Debakel erlebt haben am Wochenende, das sprechen wir gleich hier bei Schräglage auf meinsportpodcast.de in Kooperation mit motorsporttotal.com. Wir gehen eigentlich immer so ein bisschen die Ränge durch und schauen mal, wer auf dem Podium gelandet ist und dann können wir die guten Geschichten erzählen und zu den Verlierern des Wochenendes kommen wir immer ein bisschen später. Wir haben eben schon über Yamaha gesprochen, dass sie außer Fabio Quartararo nicht so richtig viel haben, aber Juliane, in Anführungsstrichen, Ehren wem Ehre gebührt, wir müssen über die Honda sprechen, die am Wochenende keinen einzigen Punkt geholt hat. Pol Espargaró ist ausgefallen, Takaaki Nakagami ist ausgefallen, Alex Marquez ist ausgefallen und Stefan Bradl wurde mit über 20 Sekunden Rückstand letzter und hatte dann hinterher verbrannte Hände und Füße, weil das Motorrad komplett heiß geworden ist. Und Honda, ich habe es gelesen bei euch, seit 1982 zum ersten Mal keinen Punkt in Deutschland, beim Deutschland Grand Prix?
Ever. Nicht nur Deutschland, ever. Sondern ever, glaube ich.
Alter.
Also zum ersten Mal seit 40 Jahren in einem Rennen komplett ohne Punkte. Also das ist schon ein absoluter Tiefpunkt, muss man sagen. Und auch einem so großen Hersteller wie Honda eigentlich nicht würdig. Vor allem, wenn man bedenkt, dass man auf dem Sachsenring ist, wo man ja mit Marc Marquez in den letzten Jahren Seriensieger war. Ja, also man hat immer die vollen Punkte abgeräumt. Und jetzt in seiner Abwesenheit so, auf gut Deutsch gesagt, abzustinken, ist wirklich bitter. Es tut mir leid, aber macht mich auch ein Stück weit wütend, weil, wie gesagt, es ist eigentlich nicht das Potenzial von Honda. Und es schockiert einen so ein bisschen, dass sie statt Fortschritte zu machen, sich eher wieder zurückentwickeln, wo wir doch eigentlich alle vor der Saison so viele Hoffnungen in dieses neue Motorrad mit dem neuen Konzept gesteckt hatten und alle doch eher euphorisch waren. Aber es hat sich eher ins Negative als ins Positive verkehrt. Und das war jetzt so der negative Höhepunkt, muss man sagen, mit Stefan Bradl, Marc Marquez Ersatz, der als einziger Honda-Pilot überhaupt die Zielflagge gesehen hat. Allerdings als 16. und letzter, also ist auch leider ohne Punkte geblieben, trotz dieses Kraftakts. Du hast es erwähnt, die Hitze hat alle betroffen, aber Honda ganz besonders. Das scheint tatsächlich auch ein spezifisches Problem des Motorrads bzw. der Verkleidung zu sein, die die Luft offenbar nicht so gut ableitet, sondern eher auf den Fahrer. Und das ist natürlich bei dieser Hitze fatal, bei über 35 Grad in der Luft und über 50 Grad auf dem Asphalt. Das strahlt ja sowieso alles ab. Die Sonne brennt von oben, der Asphalt strahlt von unten ab. Das Motorrad gibt ja an sich Hitze ab. Der Fahrtwind ist natürlich auf der rechten Seite extrem, weil es so viel links rum geht. Und wenn das alles total auf den Körper geht, dann kommt es offenbar in dem Fall sogar zu Verbrennungen, wie Stefan Bradl geschildert hat, am rechten Fuß und auch mit dem Bremshebel hatte er Probleme. Der war wohl in den ersten Runden schon so heiß, dass er gar nicht mehr gescheit bremsen konnte, weil seine Finger geglüht haben. Also das sind schon wirklich extreme Schilderungen. Ich kann mich aber erinnern, dass es nicht ganz neu ist für Honda, denn wenn ich mich recht entsinne, dann ist Pol Espargaró im letzten Jahr am Sachsenring mit einer Alufolie um seinen rechten Fuß gefahren, weil alles so, ich sag mal in Anführungszeichen, gebrannt hat, um nicht geröstet zu werden. Also das ist offenbar ein Problem, was Honda ganz speziell betrifft bei solchen Hitzebedingungen. Denn von anderen Teams und Fahrern haben wir zwar Erschöpfungszustände gehört, aber von Verbrennung war da jetzt nicht die Rede. Pol Espargaró hätte deswegen auch aufgeben müssen. Er ist ja am Freitag schwer gestürzt, hatte sich da die Rippen geprellt und daraufhin auch Atemprobleme. Und mit der Hitze hat sich das natürlich dann potenziert, dass er gesagt hat, nee, also stopp, ich kann nicht weitermachen. Es ist nicht für mich sicher und auch nicht für die anderen Fahrer. Takaki Nakagami ist gestürzt und Alex Marquez musste aufgeben, weil sein Ride-Height-Device am hinteren Dämpfer nicht funktioniert hat. Das ist ein Problem, das werden wir nachher auch noch beim Maverick Vinales ansprechen. Er hatte das gleiche Problem und so war eben Bradl der Alleinkämpfer und ist dann eben noch nicht mal mit einem Punkt belohnt worden. Also unterm Strich ein wirklich schwarzes Wochenende für Honda.
Gerald, Stefan Bradl war richtig sauer nach dem Rennen. Er ist durchgefahren, er ist am Ende auf Platz 16 gekommen. Vielleicht hat er auch so ein bisschen darauf spekuliert, dass vor ihm noch jemand ausfällt, dass er wenigstens den einen Punkt holt und dass er dieses, was ich jetzt häufiger angesprochen habe, historische Debakel noch so ein bisschen verhindern kann. Aber der war richtig sauer als Ersatzfahrer für Marc Marquez ja jetzt reingekommen und er hat jetzt die Chance für Honda zu fahren, aber die Maschine scheint ja bei der Hitze quasi unfahrbar zu sein. Da muss ja was getan werden.
Ja, absolut. Was ich im Gesamtbild interessant finde, ist, Stefan Bradl ist schon lange bei Honda, ist ehemaliger Moto2-Weltmeister. Pol Espargaró, ehemaliger Moto2-Weltmeister. Alex Marquez, ehemaliger Moto2-Weltmeister. Also das sind Leute, die wissen, wie sie Motorrad fahren. Pol Espargaró war lange bei KTM und hat hier mitgeholfen, das Team aufzubauen. Und alles, was man von KTM hört, war eher da ein wichtiger Baustein auch dafür, der hier immer gutes Feedback gegeben hat, die Mannschaft motiviert hat und so weiter. Aber wenn man sich den Pol anschaut, seit die Überseerennen vorbei sind, seit die Europasaison begonnen hat, der ist demotiviert, der ist frustriert. Er weiß natürlich auch, dass er nächstes Jahr nicht mehr bei Honda fahren wird, dass er seinen Platz verlieren wird. Das macht natürlich auch was mit dem Fahrer. Das ist natürlich keine tolle, angenehme Situation. dann hast du ein Motorrad, mit dem du extrem kämpfen musst, dass du die Hoffnungen, die du gehabt hast, das Potenzial, das du im Winter gesehen hast, das kommt dann einfach, je länger die Saison dauert, kommt es einfach nicht. Und man hört eigentlich von allen Honda-Fahrern, ja, wir sind eigentlich nur Angestellte von Honda und wir müssen auf das warten, was uns Honda an Teilen gibt oder an einen neuen Chassis gibt oder wie auch immer. Da hat zuerst Pol das nicht bekommen, wie Marquez passiert hat, sondern Nakagami. Stefan Pradl sagt, ja, er muss hier Dinge testen, Daten sammeln für Honda, was ihm Honda vorgibt und so. Und da entsteht irgendwie so dieser Eindruck, dass die Fahrer einfach nur Fahrer sind, aber irgendwie nicht so ganz Teil dieses Projekts sind, ja. Und die beiden Teams vor Ort, also das Werksteam und LCR, ich bin mir sicher, dass die Mechaniker, Ingenieure dort alles geben und versuchen über Setup alles Mögliche zu machen, sagen aber auch die Fahrer, wir probieren alles, drehen uns aber auch ständig im Kreis, ne? Mhm. Und da wirkt es für mich so, dass da die Probleme einfach tiefer liegen, und zwar bei Honda in Japan, dass dort vielleicht auch etwas getan werden muss, eventuell personell oder wie auch immer, dass man dieses Projekt wieder auf neue Beine stellt, weil man muss ehrlich gesagt sagen, die erste RC213V war schon ein relativ konservatives Motorrad. Marc Marquez hat damit sehr große Erfolge gefeiert, wobei da hier eben auch der Marquez-Faktor eine große Rolle spielt. Ansonsten waren die Erfolge sehr überschaubar. Jetzt hat man ein komplett neues Motorrad gebaut, das zwar, wo wir alle überzeugt davon waren im Winter, dass das Potenzial hat, aber im Endeffekt, es passiert nichts. Also die Ergebnisse in den vergangenen Wochen sind einfach schlecht. Und wie Marc Marquez gesagt hat, bei den Europarennen, wo er noch gefahren ist, ja, unser Potenzial ist 5., 6., 7. Platz. Da hat man geglaubt, okay, er stapelt tief, aber er hat uns eigentlich die Wahrheit gesagt, ja. Also Honda steckt hier in der Bredouille und ich würde von außen sagen, da müsste bei Honda Japan einfach mehr kommen, weil ich meine, Honda ist der größte Motorradbauer der Welt. Die haben Know-how, die haben Potenzial, die haben alle Tools zur Verfügung. Aber dass man dann so untergeht, ist schon, gelinde gesagt, schon etwas peinlich, ja, muss man schon sagen.
Ich hatte eben noch gedacht, als ich gesagt habe, hier zum ersten Mal seit 40 Jahren in Deutschland, das konnte ich mir gar nicht vorstellen, aber ich habe es auch gelesen bei euch, bei motorsporttotal.com, zum ersten Mal seit 40 Jahren keine Punkte für Honda in einem Motorrad-WM-Rennen. Also das ist etwas, was wirklich herausragend schlecht war am Wochenende, und Stefan Bradl war demzufolge wirklich auch am Boden zerstört bzw. angefressen. Aber wir sollten mal wieder zu den coolen Geschichten am Wochenende kommen. Coole Geschichte bei 36 Grad. Johann Sarko ist eine coole Geschichte, weil der genießt so ein bisschen im Moment sein Leben. 5., 4., 3., 2. in seinen letzten 4 Rennen. Juliane, da ist im Moment, oder da ist, hat irgendwas Klick gemacht bei Johann Sarko, dass er im Moment seine Ducati bemerkenswert gut durch die Parcours dort bekommt und dann jetzt so ein bisschen die Lorbeeren erntet.
Absolut, du hast es angesprochen, 5., 4., 3., 2. Nach dem Gesetz der Serie müsste er in Assen gewinnen. Es wäre sein erster Sieg in der Königsklasse. Mal gucken, ob das klappt, aber er hamstert auf jeden Fall in den letzten 4 Runden Rennen ordentlich Punkte, ist deswegen jetzt auch in der WM-Tabelle bester Ducati-Pilot, hat Enea Bastianini geholt, liegt jetzt an 3. Stelle mit 61 Punkten Rückstand auf Quartararo, also ist im Moment Ducatis heißestes Eisen im Kampf um den Titel, muss man sagen. Aber du hast es angesprochen, er ist jetzt in einen guten Flow gekommen, wobei er selber sagt, ihm fehlt noch so ein bisschen die Leichtigkeit auf dem Motorrad. Also er muss noch arg kämpfen, um mit dem Motorrad das zu tun, was er will. Aber er schafft es trotzdem, auch wenn er immer am Limit ist, eben das Beste draus zu machen. Jetzt Platz 2 hat natürlich auch ein Stück weit von dem Sturz von Bagnaia profitiert. Aber er lag das ganze Rennen auf Podestkurs, ist sehr früh schon an Aleix Espargaró vorbeigegangen, lag dann auf Platz 3 und nach dem Sturz von Bagnaia konstant auf Platz 2. Hat noch versucht, am Anfang an Quartararo dran zu bleiben, weil er dachte, okay, ich habe den harten Hinterreifen, er den Medium-Hinterreifen, vielleicht geht der ein bisschen früher ein und ich komme noch an ihn ran. Das hat sich dann relativ früh zerschlagen, weil der Vorsprung, ich glaube, ab 10, 12 Runden dann doch deutlich wurde und immer weiter angewachsen ist. Aber dadurch, dass er versucht hat, an Quartararo dran zu bleiben, hat er auch nach hinten einen ordentlichen Vorsprung aufbauen können. Und für ihn war es dann im Grunde genommen auch ein relativ einsames Rennen auf Platz 2. Ein sehr erfolgreiches Wochenende, wieder in die erste Startreihe gefahren, für ihn wieder aufs Podest gefahren. Also so kann es auf jeden Fall weitergehen. Er wurde dann auch lustigerweise darauf angesprochen, ob die Situation, dass er jetzt in der WM erster Ducati-Fahrer ist, irgendwas mit der Teamdynamik macht und es vielleicht wie in der Formel 1 ja üblich irgendwie Teamorder geben wird oder er jetzt das neueste Material kriegt. Da war er aber ganz diplomatisch und hat gesagt, nein, ich habe schon die volle Unterstützung von Ducati. Das ist ja das Gute an diesem Team. Wir haben 8 Ducatis im Feld. Wir profitieren davon, dass wir Daten vergleichen können und dass Ducati viele Daten bekommt. Aber um gute Daten zu kriegen, müssen sie natürlich auch gutes Material verteilen. Und dazu sind sie in der Lage und ich bekomme das Beste, was ich haben kann. Und er macht im Moment auch das für ihn Beste draus und ist hinter Quartararo Zweiter und erste Ducati geworden. Also so kann es für ihn auf jeden Fall weitergehen. Wie sich das in der weiteren Saison entwickelt, bin ich mal gespannt zu sehen. Er war ja schon im vergangenen Jahr in der ersten Saisonhälfte relativ stark, sogar noch stärker als jetzt, war da zur Sommerpause, glaube ich, sogar WM-Zweiter, hat dann aber in der zweiten Hälfte so ein bisschen den Faden verloren. Das hat er lustigerweise gestern nach seinem Podestplatz auch angesprochen, dass ihm das nicht wieder passieren soll, dass er versucht, die Konzentration hochzuhalten, eben noch nach dieser Leichtigkeit sucht, an der es ihm noch fehlt, aber er hofft, eben den Rückstand reduzieren zu können und da auch in der WM noch ein paar Punkte gut zu machen.
Gerald, wir haben vor ein paar Wochen darüber gesprochen, dass die Ducati auf alle möglichen Fahrer ausgelegt ist, also dass keiner in irgendeiner Weise bevorzugt wird. Und da haben wir gesagt, ja, das ist vielleicht ganz schön und jedes Mal können sie um den Sieg mitfahren und die Konstrukteurswertung wird wahrscheinlich bei ihnen liegen etc. Gerade das hat Johann Sarko ja jetzt so gelobt am Wochenende, als er dann Zweiter geworden ist, dass er gesagt hat, okay, wir werden hier alle gleich behandelt und alles ist in Ordnung und wir können uns untereinander vergleichen. Ist ja schon für die Fahrer anscheinend wirklich eine gute Sache, dass das da in keiner Weise eine Spezialbehandlung bekommt oder kommt für einen Fahrer.
Ja, für die Fahrer ist es vielleicht eine gute Sache, aber für Ducati im Endeffekt nicht, weil das Ziel ist es, Fahrerweltmeister zu werden und das werden sie in diesem Jahr auch nicht schaffen. Ja. Das ist einfach die Realität und ich bleibe dabei, was wir schon nach Barcelona gesagt haben. Die Ducati ist auf jeder Strecke konkurrenzfähig. Sie waren auf allen Rennstrecken dieser Saison in der ersten Startreihe. Sie waren auf allen Rennstrecken auf dem Podest, aber immer mit unterschiedlichen Fahrern. Und es fehlt ihnen ein Alpha-Tier, dieser ganz klare Leader. Ein Andrea Dovizioso war das in der Vergangenheit auch nicht, meiner Meinung nach. Ein Jorge Lorenzo war sowas, ja. Ein Casey Stoner war sowas, ja. Das waren Fahrer, die Weltmeisterkaliber waren. Ein Loris Capirossi war es in der Vergangenheit eigentlich auch nicht, ja, weil er hat ein paar Rennen gewonnen in der Saison, aber nie eine realistische Chance auf einen WM-Titel gehabt, ja. Und Ducati fehlt genau diese Alpha-Person, dieser Fahrer, wie es Quartararo bei Yamaha macht, der einfach nochmal was drauflegen kann. Und das haben sie in ihrem Aufgebot momentan einfach nicht. Zarco fährt eine gute, solide Saison, wie wir es jetzt auch schon in der jüngeren Vergangenheit gesehen haben, aber in der jüngeren Vergangenheit haben wir auch immer wieder gesehen, dass er in der zweiten Saisonhälfte abbaut. Und er hat auch noch nie ein MotoGP-Rennen gewonnen. Das heißt, selbst wenn er jetzt der beste Ducati-Fahrer ist, glaube ich nicht, dass da jetzt in der zweiten Saisonhälfte ein Push kommt. Vor allem, wenn wir zurückdenken, vergangenes Jahr bei Saisonhalbzeit hatte er um die 30 Punkte Rückstand, jetzt sind es um die 60, ja, also der Rückstand auf Quadro ist verdoppelt worden, ne? Und wenn du dir anschaust, das Werksteam, viel zu fehleranfällig, ja, Bagnaia wieder mal gestürzt, selber Fehler, ich meine, 4. Ausfall in diesem Jahr, ansonsten ein paar schlechte Rennen schon gehabt zu seinen 2 Siegen, so wirst du halt nicht Weltmeister. Miller, ich meine, im Training gestürzt, wo gelbe Flagge waren, da kriegst du eine Strafe, Long Lap Penalty und damit verbaust du es dir schon mal selber, um den Sieg zu fahren, weil wenn vorne der Quadrarozug abfährt, dann kannst du mit solchen Fehlern, dahinter hast du keine Chance mehr. Ja? Also die Ducati ist konkurrenzfähig, sie sind immer vorne dabei, aber halt nicht mit einem Fahrer. Weil wenn du jetzt dir rein theoretisch vorstellst, es wäre immer der gleiche Fahrer, Ducati-Fahrer auf dem Podest gewesen, dann würde die WM-Tabelle ganz anders ausschauen. Ja? Und da müsste wahrscheinlich Quartararo kämpfen, um zu schauen, dass er dran bleibt, ja, punktemäßig.
Es ist erstaunlich und du hast es gerade eben gesagt, letztes Jahr hatte Sarko zur Halbzeit 30 Punkte Rückstand und ist in der zweiten Hälfte, ja, hat er dann noch abgebaut. Besteht die Chance dann wieder dieses Jahr, dass er dann auch wieder abbaut, oder er hat ja selber gesagt, er will alles dafür tun, dass er in der zweiten Hälfte dann besser fährt als letztes Jahr?
Er hat im vergangenen Jahr gesagt, bei Saisonhalbzeit, dass er den nächsten Schritt machen möchte in der zweiten Saisonhälfte, um Quartararo wirklich noch ernsthaft herauszufordern um den WM-Titel. Und da ist dann nichts mehr gekommen. Und er hat dann nachher zugegeben, dass er sich zu sehr unter Druck gesetzt hat und dass es wahrscheinlich der Fehler war, warum dann in der zweiten Saisonhälfte nichts mehr gekommen ist. Ja. Und was Juliane bei Quadro gesagt hat, man muss auch frei sein, im Kopf frei sein, frei fahren und alle möglichen Hintergedanken beiseite legen und dann kannst du solche Höchstleistungen erzielen. Ob Zarco aus der Erfahrung des vergangenen Jahres gelernt hat und es in dieser Saison in der zweiten Hälfte besser macht, das werden wir sehen. Die Erfahrung zeigt uns, dass es nicht passieren wird.
Wir werden sehen, was mit Johann Sarko passiert. Insgesamt kann man aber sagen, Juliane Ducati mit einem richtig guten Wochenende, Jack Miller auf Platz 3, Luca Marini auf Platz 5, Jorge Martin auf Platz 6, Fabio Di Gianantonio auf Platz 8, Bastianini auf 10, Bezzecchi auf 11. Das war schon insgesamt eine starke Vorstellung von der Ducati.
Ja, wobei man sagen muss, Bagnaia hat halt
verschissen.
Ne? Also wieder muss man ja sagen, also der vierte Ausfall jetzt, ja, wie Gerald es schon gesagt hat, so wird man nicht Weltmeister. Und wenn man jetzt mal Barcelona ausklammert, wo er ja abgeräumt wurde, dann waren die anderen drei Ausfälle seine Schuld. Also in Katar hat er ja zu einem Übel noch Martin aus dem Rennen gerissen. In Le Mans ist er im Duell mit Bastianini gestürzt und jetzt wollte er an Quartararo dranbleiben und hat es wieder weggeschmissen. Und wenn wir über Druck und Freiheit im Kopf sprechen, dann denke ich, und das sage ich jetzt nur von außen spekulativ, ich kann in seinen Kopf nicht reingucken, dass das Bagnaias Problem ist. Ich denke, er macht sich selber Druck, muss er ja auch. Er ist eigentlich der Topfahrer bei Ducati und ist als absoluter Titelkandidat in die Saison gegangen, aber er ist halt nicht frei und Ich denke oft, das ist eine mentale Geschichte bei ihm, weil schon in der vergangenen Saison hat er unter Drucksituationen oft Fehler gemacht und ist ja dann am Ende auch, trotz dass er auf Quartararo aufgeholt hat, weggeschmissen. Und jetzt passiert ihm das jetzt halt schon. Also in der vierten Runde ohne große Not in dem Vorhaben, irgendwie an Quartararo dran zu bleiben, es so hinzulegen, das hätte nicht sein müssen. Und er sagt selber, und das finde ich eigentlich das Schlimmste an der Sache, er kann es sich nicht erklären. Wenn man sich den Sturz in der Wiederholung immer und immer wieder anschaut, dann sieht man, er bremst zu spät, er kommt von der Linie ab und als er ans Gas geht, überholt ihn quasi sein eigenes Hinterrad. Also das hätte auch gut und gerne ein Highsider werden können. Er ist Gott sei Dank nur weggerutscht, hat sich jetzt nichts gebrochen oder so, aber es sind halt trotzdem 20 oder maximum 25 Punkte, die ihm wieder weggebrochen sind. Jetzt hat er in der WM 91 Punkte Rückstand. Das holt er im Leben nicht auf. Also die WM kann er abschreiben. Und wenn wir jetzt mal diese drei Ausfälle zusammenrechnen, dann wären das 25, 25, 25 Punkte im Maximum, also 75. Also hätte er deutlich weniger Rückstand, hätte er diese drei Rennen gewonnen. Aber wir sprechen immer um Konjunktiv, das zählt nicht. Er macht einfach zu viele Fehler. Wir wissen, das Potenzial ist da. Er hat ja auch mit der GP22 in dieser Saison schon zwei Rennen gewonnen. Aber in den letzten fünf Rennen hat er diese zwei Rennen gewonnen und ist dreimal ausgefallen. Also mich macht das schon echt auch sauer, weil er hätte die Chance gehabt, in dieser Saison wirklich was zu reißen und den ersten Titel für Ducati seit Casey Stoner einzufahren in der Fahrer-WM. Und er vermasselt's. Und das ist seine Schuld. Und ich bezweifle, dass er, wenn er... Also da muss irgendwas im Kopf Klick machen, weil so wird er nie Weltmeister. Und das wäre eigentlich schade, weil er hat alles, was es braucht. Aber diese mentale Stärke, die Quartararo hat, und er hat ja vor zwei Jahren, als das mit dem Titel in die Binsen ging, mit einem Mentaltrainer zusammengearbeitet über den Winter. Er hat diese mentale Stärke und er weiß, wie weit er gehen kann, was sein Maximum in jedem Rennen ist. Und das holt er. Und diese Stärke, diese Gabe hat Bagnaia noch nicht, meines Erachtens.
Um hier noch was kurz hinzuzufügen, weil wir jetzt viel über Mentalität und freien Kopf und Einstellung gesprochen haben. ein Jorge Lorenzo hat gesagt, ich bin kein großartiger Fahrer, ich bin Weltmeister. Ja, und das ist eine Einstellung, die du brauchst, um ganz oben zu sein. Ja, und, mhm. und die fehlt einem Bagnaia und meiner Meinung nach auch den anderen Ducati-Fahrern. Ja, ich meine, Martino und Bastianini haben Ansätze davon, haben es aber noch nicht umgesetzt, sind noch jung. Aber was Lorenzo gesagt hat, genau so eine Einstellung, so eine breite Brust, so ein Selbstvertrauen musst du haben, um dann am Ende des Tages wirklich um den WM-Titel kämpfen zu können und auch ihn zu gewinnen.
Ducati, also eigentlich mit einem guten Wochenende, Pecco Bagnaia ruft Frust hervor bei Juliane Ziegengeist von motorsporttotal.com. Ich glaube, so rauf können wir es dann runterbrechen. Und ja, Pecco Bagnaia hätte Chancen, hier Weltmeister zu werden, und trotzdem schafft er es im Moment nicht, auf dem Motorrad zu bleiben. Die Ducati mit Platz 2 und Platz 3 dort. Ein Fahrer, den wir in den letzten Wochen da sehr häufig gesehen haben auf dem Podium, das ist Aleix Espargaró. Der hatte letzte Woche oder beim letzten Rennen diesen Brain Freeze, als er gedacht hat, das Rennen ist eine Runde früher vorbei. Dieses Mal hat er sich zurückgekämpft. Gerald, Platz 4 für Aprilia, für Aleix Espargaró, ist fast schon jetzt ein gewohntes Bild für ihn. Wir müssen sagen, das ist so richtig, richtig gut für ihn. Und ansonsten können wir sagen, Maverick Viñales konnte seine aufsteigende Form nicht unter Beweis stellen.
Naja, ich finde schon, dass Viñales ein sehr gutes Rennen gezeigt hat, weil er ist ja auf dem gleichen Level gefahren wie Aleix Espargaró. Also die waren da direkt hinter Quartararo und Zarco unterwegs, zunächst auf Platz 3 und 4. Viñales hat dann ein technisches Problem bekommen mit dem Ride-Height-System hinten. Das hat sich nicht mehr gelöst, also das Heck war einfach gepresst er hat dann versucht, nochmal hart zu bremsen, um das wieder zu lösen, hat aber nicht funktioniert und hat an der Box aufgeben müssen. Was interessant ist, da gab es ein paar Widersprüche nach dem Rennen. Aprilia hat ein System, das das hintere Ride-Height-System automatisch aktiviert, aber beide Fahrer haben bestätigt, dass sie das manuell machen und nicht automatisch, weil es hat zuerst geheißen, dass eventuell dieses automatische System diesen Defekt hervorgerufen hat, aber das soll eben nicht der Fall gewesen sein. Und Aleix Espargaró hat wieder ums Podium gekämpft, ist eigentlich, wie du gesagt hast, eigentlich immer in dem Bereich, den wir uns erwarten. Ich habe eigentlich nach dem Start, wo er Dritter war, direkt hinter Quartararo und Bagnaia gedacht, okay, wir haben die Top 3 vorne dabei und Aleix wird hier mitfahren können, auch um einen Sieg mitkämpfen können, weil der Sachsenring auch eben mit den vielen Linkskurven, du brauchst sehr gutes Handling, sehr gutes Turning, da ist die Aprilia stark. Hat aber nicht mithalten können, weil er gesagt hat, er hat eigentlich von Anfang an Vibrationen am Vorderreifen gehabt und hat dann einfach schauen müssen, dass er die Pace hält und nicht stürzt, ist dann nachher von Saku relativ früh überholt worden. Am Ende ist Miller noch gekommen, der hat ihn auch noch überholt. Platz 4, okay, ja, ich meine, jetzt sagt man, ja, Platz 4 ist vielleicht nicht so ein tolles Ergebnis für Aleix Espargaró, aber wenn wir zurückdenken, vor zwei Jahren oder voriges Jahr, da wäre ein vierter Platz wie ein Sieg gewesen für Aprilia. Ja, also es ist wieder ein solides Ergebnis. Aprilia ist da. Ja, wie gesagt, Viñales war von der Performance her auch sehr, sehr gut unterwegs, hat dann einfach Pech gehabt. Vielleicht hätte er sich dann am Ende gegen Miller durchsetzen können und hätte es aufs Podium geschafft, vielleicht auch nicht, wissen wir nicht, aber Aprilia ist solide, vorne dabei, jede Strecke wirklich toll. Assen auch eine schnelle, flüssige Strecke, da werden wir mit beiden rechnen können, vor allem Viñales hat im vergangenen Jahr mit der Yamaha in Assen gewonnen, also es ist eine Strecke, die ihm liegt. Also ich rechne in Assen wirklich mit beiden Fahrern, dass wir die in den Top 4, 5 wieder dabei haben werden.
Das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die wir beobachten sollten, dass wir in Assen vielleicht dann die Aprilia noch weiter nach vorne bekommen, beziehungsweise dass wir die Aprilia weiter vorne sehen. Lass uns noch einmal gerade über die KTM sprechen. Suzuki hat am Wochenende gar nichts abgeliefert und wir können über die KTM sagen, Brad Binder auf der 7, Miguel Oliveira auf der 9 und Ralf Fernandes auf der 12. Das waren die Punktelieferanten. Remy Gardner auf Platz 15 dann auch noch. Wie lief das Wochenende für KTM aus deiner Sicht?
Ja, man muss sagen, wie gewohnt. Sie fahren unter dem Radar, weil sie eben im Spitzenfeld um die Top 5 leider im Moment keine Rolle spielen. Oliveira hat zwar in den Trainings immer eine ganz gute Pace gezeigt, die er dann auch im Rennen unter Beweis gestellt hat. Er ist in die Top 10 gefahren. Der 3., 9. Platz in Folge und bei Brad Binder dasselbe 7., 8. und jetzt wieder 7. Also das ist im Moment eben so das Leistungsniveau von KTM im Werksteam, was sicherlich auch daran liegt, dass sie es im Qualifying oft nicht hinkriegen. Also auf die eine schnelle Runde fehlt ihnen das gewisse Etwas, um mit den anderen mitzuhalten. Das führt eben dann dazu, dass sie es wie an diesem Wochenende nicht in Q2 schaffen, außerhalb der Top 10 starten müssen und dann eben erstmal einen ganzen Pulk an anderen Fahrern vor sich haben, die sie überholen müssen, was in so einem Hitzerennen ja nochmal extra schwierig ist, auch mit Blick auf den Reifenverschleiß. Insofern sind die Plätze 9 und 7 aller Ehren wert, aber natürlich wieder nicht das Anspruchsniveau von KTM. Also Oliveira hat auch ganz klar gesagt, wir brauchen bessere Startpositionen, denn unsere Pace am Rennsonntag ist nicht schlecht. Ich traue ihnen zu, dass wenn sie weiter vorne starten würden aus der 2., 3. Reihe, dass sie dann auch um die Top 6, Top 5 mitkämpfen können. Also dass es ein paar Plätze weiter nach vorne geht. Aber für ganz nach vorne ist KTM schlichtweg im Moment nicht konkurrenzfähig genug. Aber man kann auf jeden Fall positiv bemerken, dass Raúl Fernández sein bisher bestes Ergebnis in der MotoGP eingefahren hat als 12. Das zweite Mal in Folge Punkte geholt. In Barcelona war er 15. Also da sieht man kleine Schritte nach vorne. Und das ist natürlich für ihn im Tech3-Kundenteam auch ein bisschen balsam für die Seele, denn es lief ja in dieser Saison für ihn und auch für Remy Gardner, für die beiden Rookies eher zäh. Und da ist so ein positives Ergebnis doch auch mal ganz schön und bringt vielleicht auch noch mal ein bisschen extra Motivation für den Rest der Saison.
Das auf jeden Fall. Gerald, kurzes Wort noch zu Suzuki. Juan Mir hat das Rennen nicht beendet. Was war mit Alex Rins?
Ja, Alex Rins hat sich ja beim Startunfall in Barcelona, der von Nakagami ausgelöst worden ist, am linken Handgelenk verletzt und es war eigentlich unwahrscheinlich, dass er überhaupt am Sachsenring fährt. Also es gab keine Operation beim Handwurzelknochen. Man wollte das auf natürliche Art und Weise heilen lassen. Er ist dann am Freitag gefahren, hat dann starke Schmerzen bekommen, ist am Samstag im 3. Training noch einmal gefahren, hat gesagt, okay, die Schmerzen sind wirklich stark und damit die Situation nicht schlimmer wird, hat man sich dazu entschieden, dass er eben nicht fährt und er hofft, dass er am kommenden Wochenende in Assen fahren kann und die Schmerzen nachlassen und die Situation besser ist. Mir ist gestürzt, da gab es anscheinend auch eine kleine Berührung mit Oliveira in der ersten Kurve. Es, Momente später, nachdem Bagnaia im Kiesbett gelegen ist, ist Mir gestürzt. Bei Suzuki ist irgendwie die Luft raus. Sie bemühen sich und sie versuchen und das Potenzial ist immer noch da, aber seit gesagt wurde, dass Suzuki am Saisonende aussteigt, sind eigentlich die Resultate nicht mehr gekommen. Und die Luft ist raus, wie gesagt, ja. Und das betrifft jetzt nicht nur die beiden Fahrer, die sich nach einem neuen Job umsehen müssen, sondern auch die ganzen Mechaniker, Ingenieure und so weiter. Also alles, was im Team vor Ort von der Rennstrecke arbeitet, stehen vor einer ungewissen Zukunft und müssen sich auch gedanklich umorientieren und neue Möglichkeiten suchen fürs kommende Jahr. Und dass das im Hintergrund dann doch eine kleine Rolle spielt, auch wenn es unbewusst vielleicht ist, glaube ich, auf einem Spitzensport auf diesem Niveau sicher ein Faktor, warum da eben die Luft draußen ist. Ich würde trotzdem Suzuki halt einfach wünschen, dass sie wirklich noch das eine oder andere tolle Rennen fahren, vielleicht auch noch ein Rennen gewinnen in diesem Jahr, weil es ist eine sympathische Truppe, die den Ausstieg eigentlich nicht verdient hat, meiner Meinung nach. Und Daumen drücken, glaube ich, dass sie noch ein paar tolle Rennen haben.
Absolut. Das war das Rennen am Sachsenring von der MotoGP. Juliane, am Rande des Rennens gab es dann aber noch so ein paar, Personalrochaden. Es gab auf jeden Fall Personalgespräche. Was waren die wichtigsten Gespräche, gerade was die Besetzung der Motorräder im nächsten Jahr angeht?
Also es wird natürlich viel spekuliert und es gibt viele Gerüchte, aber eins wissen wir sicher, das wurde schon vor dem Rennwochenende jetzt bestätigt, dass Jack Miller bei KTM andocken wird in der nächsten Saison. Er wird neuer Teamkollege von Brad Binder im Werksteam sein. Und ansonsten wird natürlich viel hin und her spekuliert, sowohl was die beiden Suzuki-Piloten angeht, die ja nun ohne Team für nächstes Jahr da stehen, aufgrund der Ausstiegssache. Oliveira wird auch nicht bei KTM bleiben. Bei ihm ist noch unklar, wo er nun hingeht. Er wurde mit Gresini Ducati in Verbindung gebracht. Das hat sich aber offenbar wieder zerschlagen. Jetzt wurde er auch mit dem neuen RNF Aprilia-Team, die fahren ja nächstes Jahr mit Aprilia und nicht mehr mit Yamaha in Verbindung gebracht. Da hieß es dann aber, nee, da könnten auch Celestino Vietti und Raúl Fernández im nächsten Jahr fahren. Also das war auch eine ganz neue Konstellation, die da in den spanischen Medien aufkam. Das hat Razan Razali von RNF Aprilia aber dementiert. Ob das jetzt stimmt oder nicht, keiner weiß es so genau. Und Alex Rins wird neuerdings mit LCR Honda in Verbindung gebracht, wo er möglicherweise oder vielleicht auch nicht Alex Marquez ersetzen wird. Takaki Nakagami scheint da ja auch schon irgendwie raus zu sein, weil Ayogura für seinen Platz vorgesehen sein könnte. Aber wie gesagt, wir sprechen das alles im Konjunktiv aus, weil keiner genaues weiß, aber es wird eben gerne spekuliert. Deswegen heißt es auch Silly Season. Ich muss sagen, ich konzentriere mich an so einem Rennwochenende lieber auf die Trainings und die Rennen. Aber leider ist es so, dass auch in den TV-Kommentaren sehr oft über diese Wechselgeschichten spekuliert wird und das Ganze so ein bisschen vom eigentlichen Renngeschehen ablenkt, was ich persönlich ein bisschen schade finde. Aber natürlich interessiert uns auch, wer wo nächstes Jahr fährt. Aber vieles ist noch ungewiss. Genaues wissen wir nicht.
Gerald, aber die City Season wird dann in der Sommerpause fortgesetzt, ja?
Ja, müssen wir abwarten, weil es haben viele Beteiligte gesagt, dass sie vor der Sommerpause Klarheit wollen für das kommende Jahr, zumindest auf den wichtigsten Plätzen. Und jetzt haben wir nur noch Assen als ein Rennwochenende. Ja? Also da müsste eigentlich in den nächsten Tagen einige Würfel fallen, ob es wirklich passieren wird oder nicht. Bleibt abzuwarten, ja. Aber ich glaube, während der Sommerpause ist die MotoGP doch eher so, dass sie alle auf Urlaub fahren und abschalten und da die Kontakte eher ruhen. Also da werden, gehe ich davon aus, nicht jetzt die großen Gespräche im Hintergrund passieren. Also schauen wir mal, ob wir bis Assen oder am Assen-Wochenende hier ein paar definitive Bestätigungen bekommen, ja, und ein paar Plätze wirklich fix besetzt werden für nächstes Jahr.
Das werden wir besprechen und ihr werdet auf motorsporttotal.com natürlich darüber lesen in den nächsten Wochen. Fabio Quartararo hat das Rennen am Sachsenring gewonnen. Vor Johann Sarko und Jack Miller, Aleix Espargaró auf Platz 4. In der Gesamtwertung führt Fabio Quartararo jetzt mit 172 Punkten. Dahinter Aleix Espargaró mit 138 Punkten und Johann Sarko schon mit 61 Punkten zurück auf Platz 311 Punkte. Inea Bastianini ist auf Platz 4. Das war das Rennen der MotoGP. Wir haben allerdings auch noch zwei Rennen der Moto2 und der Moto3 gehabt. Und gerade bei der Moto2, da konnte ein Lokalmatador überzeugen, nämlich Marcel Schrötter. Darüber sprechen wir gleich hier bei Schräglage auf meinsportpodcast.de, der Podcast, den wir zusammen mit motorsporttotal.com machen.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Die Moto2 und die Moto3 ist natürlich auch am Wochenende gefahren und Ein Fahrer hat sich in der Moto2 so wieder ins Rennen rund um die WM-Wertung reingebracht. Augusto Fernandes, der hat nämlich das Rennen gewonnen vor Pedro Acosta, der zum zweiten Mal auf das Podium in den letzten drei Rennen gefahren ist. Und Dritter wurde Sam Lowes. Juliane, das ist ein Podium, was wir so wahrscheinlich heute oder in dieser Saison noch nicht gesehen haben und durchaus überraschend am Ende gewesen ist. Celestino Vietti, 0 Punkte.
Ja, die beiden WM-Führenden haben sich in Deutschland auf dem Sachsenring wirklich schwer getan. Von Anfang an schon Ayogura, Celestino Vietti sind nicht gut ins Wochenende gekommen, haben sich auch relativ weit hinten qualifiziert. Und im Rennen ging es dann zwar für Ogura immerhin noch bis auf Platz 8 vor, aber Celestino Vietti ist auf Platz 11 liegend gestürzt. Er hat sich da im Kampf mit Dixon und anderen Konsorten abgemüht und ist dann eben leider gestürzt. Für ihn jetzt tatsächlich auch schon der dritte Nuller in dieser Saison. Trotzdem führt er die WM mit 133 Punkten noch an. Ayogura liegt jetzt bei 125 und du hattest es angesprochen. Fernandes hat jetzt 121 Punkte und ist auf Platz 3 geklettert. Er hat in dieser Saison ja schon ein Rennen gewonnen in Le Mans und jetzt am Sachsenring hat er wieder zugeschlagen und das wirklich in einer sehr beeindruckenden und souveränen Manier. Also er hat am Start zwar erst ein paar Plätze verloren und das passiert ihm tatsächlich öfter. Deswegen tut er sich dann am Anfang immer mal ein bisschen schwer, wieder nach vorne zu kommen. Aber diesmal war es nicht ganz so schlimm. Er ist, glaube ich, von Platz 3 auf Platz 4, 5 erstmal zurückgefallen, konnte das aber relativ schnell wieder wettmachen. Und einmal in Führung war er dann auf und davon. Also er hatte wirklich eine Rennpace, mit der kein anderer mitgehen konnte. Und ist da ähnlich wie Quartararo in der MotoGP ein einsames Rennen gefahren. Dahinter war es aber eine ganze Zeit lang wirklich spannend. Eigentlich bis zum Schluss, Marcel Schrötter, du hattest es schon angesprochen, ist Vierter geworden und wirklich nur hauchdünn an einem Podestplatz gescheitert. Hat er bis zum Schluss mit Sam Lowes und mit Pedro Acosta gekämpft. Aber leider ein bisschen mehr als ein Zehntel den Kürzeren gezogen. Also es war wirklich ganz, ganz knapp und hat mir ein bisschen leid getan. Aber er hat auf jeden Fall unter Beweis gestellt, wenn er weiter vorne in der Startaufstellung steht, dann ist er in der Lage, ums Podest zu kämpfen. Er hat diesmal ja Startplatz 5 rausgeholt, hat von Anfang an da in der Verfolgergruppe mitgemischt und lag wirklich in Podestreichweite. Also das zeigt, die Rennpace ist da und wenn er das jetzt weiter so bestätigen kann, auch im Qualifying sich vorne zu platzieren, dann dürften wir vielleicht noch das ein oder andere Podest sehen, auch wenn es jetzt beim Heim-Grand Prix ausgerechnet nicht geklappt hat.
Gerald, du warst nicht immer so euphorisch, was Marcel Schrötter anging. Du hast dann gesagt, ja, er profitiert dann auch zwischendurch von den Ausfällen. Aber wir können ja sagen und wir müssen ja sagen, dass er inzwischen eine ziemliche Konstanz hat. Er hat jetzt zum dritten Mal den vierten Platz geholt und vor allen Dingen seit dem zweiten Rennen ist er nicht mehr ausgefallen, sondern immer in den Punkten gelandet. Eine Konstanz auf noch mittelmäßigem Niveau, vielleicht etwas mehr als durchschnittlich, aber insgesamt eine Konstanz erreicht, die ihn jetzt auf Platz 7 in der Fahrerwertung gebracht hat. Und so weit ist er nicht zum Beispiel von jemandem wie Tony Arbolino entfernt.
Ja, wir haben aber auch immer festgehalten, dass er im Qualifying besser werden muss. Ja, das hat er auch selber immer gesagt, dass das seine Schwäche ist, auch mental seine Schwäche war. Und wenn du einfach ständig auf Startplatz 15, 18 irgendwo stehst, dann, wenn du es in die Top 10 schaffst und ein paar ausfallen, dann kommt ein konstantes, gutes Ergebnis raus, aber du bist halt bei der Musik nicht dabei, obwohl du eigentlich den Rennspeed hast. Ja. Und hier im Qualifying, es war einfach ganz, ganz wichtig, dass er hier die Q1-Hürde gemeistert hat und sich dann nachher für den fünften Startplatz qualifiziert hat. Perfekter Start, Ellbogen ausgefahren, erste Kurve innen reingestochen, gleich mal auf Platz 2. Genauso muss das sein, wenn er das im Qualifying bei jedem Rennen schafft, ja, aus den ersten beiden Startreihen loszufahren, dann spielt er bei jedem Rennen in den Top 4, 5 mit, wird dann auch regelmäßig am Podium stehen, wird auch das ein oder andere Rennen gewinnen und würde in der WM eine Rolle spielen, ja. Qualifying ist entscheidend, hier hat er es hingebracht und ich hoffe, dass er es wirklich jetzt geschafft hat, dass der Knoten geplatzt ist und er wirklich am Samstag diese Runde, wenn es wirklich zählt, im Qualifying hinbringt, dass er vorne dabei ist, weil dann hast du solche Rennen, die uns so viel Freude bereiten, das Publikum hat ihn angefeuert und gefeiert, absolut verdient, absolut zu Recht und wir können jetzt wirklich nur hoffen, dass er genau auf dieser Leistung aufbaut, vor allem eben am Samstag und wir mehr Rennen von ihm sehen, weil im Rennen wissen wir, er kann's. Ja, du musst halt vorne starten und von der ersten Runde an vorne dabei sein.
Ja, Juliane, aber wir können sagen, dass Pedro Acosta anscheinend sich jetzt in der Moto2 akklimatisiert hat, oder? Drittes Rennen hintereinander, wo er gut gepunktet hat und vor allen Dingen zweites Podium innerhalb der letzten drei Rennen.
Ja, also seit dem Sieg in Mugello hat es wirklich Klick gemacht, beziehungsweise schon in Le Mans davor war er ja gut dabei, da ist er aber, wenn ich mich recht entsinne, gestürzt. Aber seit dem Sieg hat er in sein Flow gefunden, hat jetzt auch ein gutes Gefühl mit dem Motorrad und musste sich jetzt hier nur seinem eigenen Teamkollegen geschlagen geben. Also es war ein wirklich sehr erfolgreiches Wochenende für die Ayo-Crew und ich traue ihm zu, dass er noch ein paar Punkte nach vorne gut machen kann, aber gut, er hat 75 im Vergleich zu Celestino mit 133, also das ist auch schon eine ganze Menge Rückstand, aber er wird da sicherlich, wenn er sich so hält, auch noch ein paar Plätze in der WM nach oben klettern können und eine gute erste Saison in der Moto2 absolvieren.
Ja, also Pedro Acosta hier mit dem zweiten Platz und in der Gesamtwertung für Celestino Vietti nach wie vor mit 133 Punkten. Und es wird so langsam ein Vierkampf. Ayogula auf Platz 2 mit 125 Punkten. Augusto Fernandes mit seinem Sieg jetzt auf Platz 3 vorgekommen und Aaron Canet ist auf Platz 4. Tony Arbolino dann schon über 20 Punkte zurück. Das ist die Moto2 und über die Moto3 sollten wir natürlich auch nochmal sprechen. Da hat Izan Guevara hier seinen dritten Sieg geholt und Gerald, Izan Guevara scheint im Moment the man to be zu sein. Drittes Rennen, was er gewonnen hat innerhalb der letzten 5 Rennen und 5-mal hintereinander auf dem Podium und nach eher durchwachsenem Start ist er jetzt auf Platz 2 in der Gesamtwertung, nur 7 Punkte hinter Sergio Garcia.
Ja, absolut. Also wenn wir gesagt haben, Fabio Quartararo ist in der MotoGP ein weltmeisterliches Rennen gefahren, dann trifft das auf Guevara auch zu. Speziell in der Moto3, wo es so schwierig ist, sich vom Feld abzusetzen, hat er einfach den Turbo gezündet und ist vorne weggefahren. Das haben wir auch schon zuletzt in Barcelona gesehen. Und wie du gesagt hast, der hat jetzt richtig einen Lauf bekommen. Ja, Sieg in Jerez, Dritter in Le Mans. In Mugello hat er eigentlich gewonnen, ist dann durch die Track-Limit-Strafe hinter Garcia auf Platz 2 gesetzt worden. Sieg in Barcelona, Sieg am Sachsenring. Also der hat jetzt wirklich einen Lauf bekommen und so wie es in der WM aussieht, WM-Kandidat, ja, gemeinsam mit seinem Teamkollegen Garcia. Und wenn zwei Teamkollegen um einen WM-Titel kämpfen, dann wissen wir, dass das auch zu Spannungen führen kann und dann sich der Dritte freut. Ja, also das wird auf jeden Fall noch spannend, aber Guevara ist jetzt hier definitiv ein Fahrer, der sehr, sehr vielversprechend ist, auch für die Zukunft, ja, für die nächsten Jahre in den höheren Klassen dann.
Ja, Sergio Garcia muss ja wirklich alles machen, um hier die Führung zu behalten, weil er hat das Rennen dann in Italien, in Mugello hat er gewonnen vor drei Rennen, ansonsten muss er entweder Vierter oder Dritter werden, damit er überhaupt dran bleibt an Izan Guevara. Die Form von Izan Guevara ist im Moment wirklich herausragend, Juliane, Gerald hat es schon gerade angesprochen, Spannungen können entstehen in so einem Zweikampf, aber es scheint jetzt wirklich nur zu sein, dass die beiden um diesen Weltmeistertitel kämpfen dort in der Moto3.
So sieht es im Moment aus, ja. Wobei ich nicht ausschließen würde, dass sie auch mal es wegschmeißen. In so einem Moto3-Rennen kann ja viel passieren. Gut, das war jetzt eher ein untypisches Moto3-Rennen, weil Guevara da ja von Anfang an vorne weggesaust ist und ja seinen Stiefel durchziehen konnte. Aber wenn es so ein Gruppenrennen wird, wo ja auch mal die Ellenbogen ausgefahren werden, dann kann man das eben auch unverschuldet schnell mal hinlegen und im Kies landen. Das kann natürlich auch den beiden passieren, was wir nicht hoffen. Aber wenn dann in so einem Rennen beispielsweise ein Foggia gewinnt, dann hat er auch schon mal wieder 25 Punkte gut gemacht und dann ist der Abstand gar nicht mehr so groß. Also es sind noch mal genauso viele Rennen zu absolvieren, wie wir jetzt schon gefahren sind. Es kann immer noch alles passieren. Es sind noch so viele Punkte auf dem Tablett. Aber es deutet sich schon so ein Teamduell zwischen den beiden an. Guevara hat im Moment so ein bisschen die Nase vorn, weil er einfach in einem richtig guten Zustand ist und sich wohlfühlt, auf Pole Position fährt und dann halt so ein Rennen durchzieht mit 5 Sekunden Vorsprung am Ende. Das ist schon außergewöhnlich in der Moto3. Spricht im Moment für ihn, das Pendel steigt in seine Richtung, aber Garcia wird sicherlich alles geben, um dran zu bleiben und dann sehen wir vielleicht, wie gesagt, wirklich so ein spannendes Teamduell, wie wir es aus den anderen Klassen zuweilen auch kennen.
Sergio Garcia führt mit 7 Punkten, noch 166 Punkte hat er vor Izan Guevara, der ist mit 159 Punkten dahinter. Dennis Foggia mit 115 Punkten, hier auf Platz 2 gefahren, ist schon ein Stück dahinter. Jaume Massia mit 107 Punkten auf Platz 4 und Dennis Öncü auf Platz 5 in der Fahrerwertung. Gerald, es geht Schlag auf Schlag vor der Sommerpause, nächste Woche haben wir gleich das nächste Rennen.
Ja, es geht direkt weiter nach Assen. Ich erwarte auch, dass dort die Tribünen voll sind. Die TT ist ein absoluter Klassiker. Es werden auch sicher wieder viele Fans aus Deutschland rüberfahren. Also das wird sicher noch ein tolles Event vor der langen Sommerpause. Bis dahin wird wahrscheinlich nicht viel passieren, weil es nur ein paar Tage sind. Vielleicht bekommen wir eine oder eine andere Fahrerbestätigung fürs nächste Jahr. Müssen wir abwarten. Ja, ansonsten ein großer Höhepunkt noch und dann kommt die lange und wohlverdiente Sommerpause.
Dann kommt die lange und wohlverdiente Sommerpause auch für den Podcast hier Schräglage. Und vielleicht machen dann auch Juliane und Gerald dann mal ein paar Tage frei, weil die sind ja auch im Dauereinsatz. Juliane, Gerald, ich danke euch sehr für eure Zeit wieder heute.
Ja, danke auch. Bis nächste Woche.
Dankeschön, bis nächste Woche, ja.
Das war's mit der aktuellen Ausgabe von Schräglage, dem Motorrad-WM-Talk auf meinsportpodcast.de in Kooperation mit motorsporttotal.com. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann freuen wir uns natürlich wie immer über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes bzw. Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage, der Talk zur Motorrad-WM mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de.